Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7. Zunächst einmal ab Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Ab Vers 15 weiter. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Die meisten Menschen haben niemals im Leben die Bibel ganz gelesen. Und sie gehen auch nicht regelmäßig in den Gottesdienst. Trotzdem gibt es Fragmente, gibt es Textfetzen, die sie kennen und die sie im Zweifelsfalle auch in Gesprächen dann zur Anwendung bringen. Eines jener Fragmente, die fast jeder kennt oder auch schon einmal gehört hat, ist jener Satz aus Matthäus 7, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Hier ist vom Richten die Rede, was im weitesten Sinne mit dem Begriff Gerechtigkeit zu tun hat. Und dieser Begriff passt auch so wunderbar in die heutige Zeit, einer Zeit, in der scheinbar alles möglich ist. Und in der alle Menschen eine unumgrenzte Freiheit zu haben scheinen. Wir dürfen alle so glücklich werden, wie wir es uns wünschen. Die Ehe soll für alle freigegeben werden, ob nun schwul, lesbisch oder hetero. Oder auch Behinderungen und Einschränkungen sollen alle aufgehoben werden. Ja, was für eine schöne, bunte, neue Welt, die uns da versprochen wird. Und all jene, die hier vielleicht ein Aber einwenden wollen, bekommen dann zu hören, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Oder vielleicht etwas anders formuliert, wenn du wirklich ein Christ bist, dann darfst du doch gar nicht über andere richten. Dann darfst du doch die Lebensweise und persönlichen Präferenzen deiner Mitmenschen gar nicht beurteilen. Dein Jesus sagt das doch selbst. Und dann senken wir beschämt unser Haupt, fühlen uns ertappt und gehen mit unserer Bibel unter dem Arm von dannen. Ein solcher Vorwurf mag im Übrigen auch gar nicht nur von Menschen kommen, die nie eine Gemeinde besuchen. Auch Menschen, die die Bibel lesen und von sich selbst sagen würden, dass sie Christen sind, benutzen zum Teil jenen Vers, um Diskussionen über andere abzubrechen. Und oftmals haben sie Erfolg damit. Denn wer von uns will sich schon gegen das Wort Jesu stellen, das Herrn Jesu stellen? Wir wollen am heutigen Morgen jedoch diese Textstelle einmal etwas genauer betrachten und der Frage nachgehen, was der Herr Jesus hier gemeint hat und, was vielleicht noch wichtiger ist, was er nicht gemeint hat. Zunächst einmal sind die Worte natürlich vollkommen klar. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Die Bibel spricht, und zwar nicht nur an dieser Stelle, davon, dass unser Leben und unser Tun nicht völlig frei und unbeobachtet ablaufen, sondern dass wir alle einmal Rechenschaft über unser Tun ablegen müssen. Was wir so gerne verdrängen, aber was uns trotzdem alle betreffen wird. Spätestens nach unserem leiblichen Tod werden wir vor dem Richter der Welt bestehen und unser Leben wird dann wie ein offenes Buch vor Gott ausgebreitet liegen. Dann wird es keine Diskussionen mehr geben. Dann zählen auch keine Ausreden mehr. Das mag sehr bitter klingen für manche Hörer, aber so steht es nur einmal in der Bibel. Am Rande möchte ich hier auch anmerken, dass es auch völlig unbedeutend ist, ob jemand daran glaubt oder nicht. Denn wenn es Gott gibt, wovon ich persönlich ausgehe, dann macht es überhaupt keinen Unterschied, ob ich zu Lebzeiten daran geglaubt habe oder auch nicht. Ein Polizist beispielsweise an der roten Ampel, der lässt mich ja auch nicht weiterfahren, weil ich nicht daran glaube, dass er mir einen Strafzettel verpassen wird. Das wäre schön, aber so läuft es nicht hier bei uns auf der Erde und so läuft es schon gar nicht bei Gott. Um wieder auf den Vers zurückzukommen. In diesem Vers wird uns Menschen vom Herrn Jesus ganz klar vor Augen geführt, dass er den gleichen Maßstab bei uns anlegen wird, wie wir ihn bei unseren Mitmenschen anlegen. Die Frage ist vielleicht an der Stelle, warum betont er dies hier so deutlich? Nun, er kennt uns Menschen. Er, der vor Grundlegung der Welt bereits hier war, kennt seine Schäfchen und weiß, wie man es heute so schön sagt, wie wir Menschen ticken. Er kennt uns sogar besser, als wir uns jemals kennen werden. Und er weiß genau um unser verderbtes Herz und sein eigensüchtiges Trachten. Schon bei kleinen Kindern, bei manchen Einzelkindern, auch wenn sie erwachsen sind, schon bei Kindern ist zu beobachten, dass sie zunächst einmal auf ihre Bedürfnisse fixiert sind. Bekomme ich auch wirklich das, was mir in meinen Augen zusteht? Bekomme ich mindestens so viel wie meine Schwester oder mein Bruder? Der Mittelpunkt der Welt bin zunächst einmal ich und dann kommt lange Zeit nichts. Und dieses Verhalten, das zieht sich, wie gesagt, bei manchen auch bis ins Erwachsenenleben durch. Und ich glaube, jeder von uns kennt das auch. Wir erkennen ganz schnell Situationen, wo uns scheinbar Unrecht getan wurde. Und wir sind auch ganz schnell bei der Hand, andere zu kritisieren und ihr Fehlverhalten zu sehen. Und mit uns selbst sind wir dabei oftmals im Reinen. Und genau in dieser Situation, genau hier, sagt der Herr Jesus laut und vernehmlich, Stopp. Hier kommt nun die Gerechtigkeit ins Spiel. Wie Justitia, die unabhängig von Rasse, Geschlecht, Aussehen und so weiter richten soll, wird auch der Herr uns richten. Und er wird jenen Maßstab anlegen, den wir selbst bestimmt haben. Das ist göttliche Gerechtigkeit. Und der Herr wird uns genauso kritisch beurteilen, wie wir Tag für Tag die anderen Menschen beurteilt haben. Eigentlich ist das eine wunderbare Ankündigung. Eigentlich müssten wir uns freuen. Endlich bekomme ich ein genauso gleich großes Schnitzel wie meine Schwester. Endlich bekomme ich auf Heller und Pfennig die gleichen Geschenke wie mein Bruder. Hurra! Hurra! Seltsam nur, dass sich der Mensch hier überhaupt nicht freuen kann. Er freut sich nicht. Und er freut sich deshalb nicht, da der natürliche Mensch die eigenen Fehler gar nicht in ihrer ganzen Dimension erkennen kann. Wie es so treffend in unserer Bibelstelle heißt. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Wir Menschen, bei uns Menschen ist es ja genau andersrum. Ja? Wir sehen natürlich den Balken im Auge unseres Bruders. Und den wollen wir rausziehen. Und danach wollen wir uns dann dem kleinen Splitter in unserem eigenen Auge zuwenden. Klar. Unter uns gesprochen, wir haben natürlich auch Fehler. Aber die sind natürlich nichts gegen die Fehler der anderen. Und so gehen wir durchs Leben und sehen um uns herum nur Sünder. Und dann, auch das eine ganz berühmte Bibelstelle, danken wir dem Herrn oftmals wahrscheinlich innerlich mit den Worten aus Lukas 18, 11. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher. Und das ist oftmals die Situation, in der wir uns befinden. Das ist die Situation, in die hinein der Herr Jesus die Worte spricht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und Jesus benennt auch gleich eine solche Handlungsweise. Er nennt sie eine Heuchelei. Wir tun so, als ob wir ohne Sünde wären und werfen den ersten Stein und wir erkennen gar nicht, in welcher Situation wir uns befinden. Ja, wir sind hier oftmals Heuchler. Und genau gegen diesen bösen Richtgeist wendet sich der Herr hier in aller Deutlichkeit. Und noch einmal, dieses Wort ist meiner Meinung nach an alle Menschen gerichtet, auch in Gemeinden. Kann es dazu kommen, dass man über andere den Stab bricht und dass man zum Richter wird? Zum Richter? Ja, und jetzt kommt der interessante Knackpunkt. Der scheinbar für das Gute streitet, der jedoch aus bösem Herzen handelt. Dem es halt nicht um die Verherrlichung Gottes geht, sondern darum, dass er oder sie selber besser dastehen. So wie der gerade zitierte Pharisäer aus Lukas 18. Er dankt Gott dafür, dass er besser ist, ohne wirklich zu erkennen, dass er vor Gott eigentlich ein Nichts ist. Mit einem Fingerzeig Gottes wäre er vom Erdboden verschwunden. Demütig müsste er sich eigentlich Gott nahen, so wie der Zöllner. Doch er scheint seine Sünde nicht einmal zu bemerken. Bis zu diesem Punkt werden, denke ich, viele inhaltlich folgen können. Und hier ist es auch so, dass sich oftmals Christen und auch Nichtchristen einig sind. Ja, und man sagt, ja, das böse Richten, das muss man verurteilen. Der eigentliche Knackpunkt ist natürlich immer noch geblieben. Meist sehe ich die Fehler nur bei meinen Mitmenschen. Aber, jetzt kommen wir zu einem großen Aber. Ist das wirklich die letztendliche Bedeutung dieses Kapitels in der Bibel? Dürfen wir Christen niemals über andere richten? Dürfen wir sie nicht beurteilen? Ist die Bibel letztendlich sogar ein Befürworter des Zeitgeistes, der die Meinungsfreiheit immer mehr einschränkt? In der Regel ist es ja so, dass Menschen, die dieses Kapitel genauso auslegen, einen Cut machen, einen Schnitt setzen, genau an der Stelle. Aber das Kapitel geht weiter. Und deshalb habe ich auch ab Vers 15 weitergelesen. Da führt der Herr Jesus nämlich aus: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Hier bekommt der Text plötzlich eine ganz andere Wendung. Es geht um Propheten. Menschen also, die im weitesten Sinne Wahrheiten verkünden. Die göttlichen Propheten des Alten Testaments taten dies im Auftrag Gottes. Ja, wir denken hier einfach mal an den Propheten Jona. Diese Propheten sprachen nicht nur im Namen Gottes, sondern ihr Ziel war auch immer die Verherrlichung des Herrn. Was sie ankündigten, trat ein, und oftmals wurden sie verfolgt und getötet, weil sie sich nicht nach dem herrschenden Zeitgeist richteten, sondern weil sie Gottes ewige Ehre im Blick hatten. Sie machten sich nicht bei den Herrschenden beliebt, indem sie das erzählten, was die Mächtigen hören wollten. Sie machten sich nicht bei den Menschen lieb Kind, indem sie ihnen nach dem Munde redeten. Nein, sie hatten nur Gott und sein Reich im Blick, sonst nichts. Ich habe Jona erwähnt. Natürlich ist es so, dass Jona, wenn man sich das genau anschaut, auch an der Stelle natürlich verärgert ist, weil sozusagen nicht eingetreten ist, was er da zunächst mal angekündigt hatte. Es ist nicht eingetreten, weil die Menschen Buße getan haben. Und auch für Jona, sagen wir mal, diese ganze Geschichte auch dazu beitrug, dass er für sich selber auch nochmal seine Beziehung zu dem Herrn überdenken sollte. Ja. Es ist aber so, dass die Propheten Gottes, seine Ehre im Blick hatten und nicht die eigene Ehre. Ein Beispiel für einen falschen Propheten und Seher ist mir eingefallen beim Vorbereiten der Predigt aus einem ganz weltlichen Buch, aber was trotzdem vielleicht der eine oder andere kennt, und zwar aus dem Asterix-Band der Seher. Dieser falsche Seher ist auch ein Scharlatan. Er nutzt die Gutgläubigkeit der Dorfbewohner aus und er sagt ihnen voraus, was sie gerne hören wollen. Ruhm, Ansehen, Macht, Frauen und Geld. In der Geschichte ist es so, dass nur einer ihm widerstehen kann, nämlich Asterix, der die anderen zwar warnt, aber von den anderen nicht ernst genommen wird und verspottet wird. Was jetzt im Comic, wer die Asterix-Comics kennt, der weiß das, im Comic am Ende mit Wildschwein und Kervisia, also Bier, ein Happy End findet, endet im wahren Leben oftmals natürlich nicht so glimpflich. Falsche Propheten können ganze Gemeinden in die Irre führen und bestehende Gemeinschaften zum Zerbruch führen. Falsche Propheten gibt es auch auf dem Arbeitsplatz oder auch im ganz großen Rahmen im Bereich der Politik. Ja, wir Deutschen wissen, wovon wir sprechen. Auch Adolf Hitler war ein solch falscher Prophet, der zunächst mal Arbeit und Brot versprochen hat, jedoch am Ende mit seiner Politik für den Untergang des alten Europas sorgte. Auch er sprach zunächst einmal nicht vom Krieg. Auch er wollte zunächst nicht die Kirchen zerstören. Auch er kündigte nicht in aller Offenheit an, welche Gräueltaten er beabsichtigt, ihr umsetzen zu lassen. Auch dieser Wolf, um ein Sprachbild aus dem Märchen zu bringen, auch dieser Wolf, was am Rande erwähnt übrigens auch sein Kampfname war, in der sogenannten Kampfzeit, Wolf war sozusagen sein Spitz- oder Deckname. Auch dieser Wolf, das war übrigens, wie gesagt, auch sein Name in der Kampfzeit, hatte zumindest zunächst einmal Kreide gefressen. Und so gibt es viele falsche Propheten, die Kreide gefressen haben, wie im Märchen, und die harmlos und vielleicht sogar gottesfürchtig daherkommen. Und auch, das ist ein ganz trauriges Kapitel, auch Hitler hat übrigens, wenn man seine Reden sich anschaut, immer wieder den Begriff Gott verwendet. Und damit natürlich das Evangelium, die frohe Botschaft des Neuen Testaments auch nur ansatzweise gemeint zu haben. Ja, das gibt es also genug nicht öffentliche Äußerungen, die das mehr als deutlich machen. Aber viel zu viele Menschen haben ihn damals auch, man muss das Wort leider fast schon so gebrauchen, als quasi neuen Messias gesehen. Sie beteten für ihn und manche beteten ihn sogar an. Tja, und schon wurde aus einer vielleicht etwas übersteigerten Verehrung ein Bruch des Gebotes Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und wieder einmal hatte ein falscher Prophet auch auf dieser Erde für Verwirrung gesorgt. Wieder hatte ein falscher Prophet Schäflein in die Irre geführt. Enttäuschen wir uns hier nicht? Die Menschen im Jahre 1933 waren auf keinen Fall dümmer, als wir es heute sind. Wer sich mit Geschichte beschäftigt hat, oder wer in die Geschichte schaut, der erliegt oftmals dem Fehler zu denken, na, die waren doof damals. Mir wäre das nicht passiert. Ja, waren die aber blöd. Wir können heute genauso straucheln. Das heißt, ein neuer Hitler, der wird mit Sicherheit nicht mehr im Braunhemd und mit Oberlippenbärtchen auftreten. So leicht machen es uns falsche Propheten nicht. Ja, er kommt vielleicht in ganz anderem Gewande daher. Was können wir Menschen, was können wir Christen jetzt jedoch tun? Gibt es hier keinen Schutz? Doch, es gibt einen Schutz. Und diesen Schutz führt der Herr Jesus hier auch sofort an. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. An der Stelle wird es nun spannend, denn wie bringen wir die beiden Aussagen nun überein? Ja, die Aussage vom Anfang des Kapitels, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und jetzt in Vers 16, 17, 18 geht es darum, dass wir ja andere Menschen beurteilen sollen. Wir müssen sie beurteilen. Wir müssen ein Urteil fällen. Wir müssen richten. Ja, aber widerspricht sich hier die Bibel nicht? Widerspricht sich hier nicht Jesus selbst? Ist das nicht auch wieder ein weiterer Beleg dafür, dass die Bibel Menschenwerk ist? Da ja ein allmächtiger Gott sich nicht selbst widersprechen würde? Auch hier ist es wieder ein weites Betätigungsfeld für falsche Propheten. Ja, die könnten jetzt als Gelehrte, als Theologen daherkommen, wie auch immer. Und wieder kommen vielleicht ein paar Schäfchen auf Abwege. Aber so unklar und kompliziert ist die Geschichte, glaube ich, gar nicht. Was scheinbar im Widerspruch zueinander steht, bildet dennoch eine Einheit. Der Herr hält uns im ersten Teil des Kapitels den Spiegel vor und er beleuchtet unser Herz. Es geht darum, wie wir es im Innern meinen. Ja, die Frage also, um was geht es dir eigentlich? Um deine Ehre oder um Gottes Ehre? Willst du im Rampenlicht stehen oder willst du den Scheinwerfer auf Gott richten? Kann man von dir behaupten, das gilt, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen? Matthäus 5. Ja, gilt das für dich? Und so prüfe nun jeder sein Herz vor Gott und frage sich, welche Beweggründe ihn antreiben, wenn er andere Menschen beurteilt. Nun aber sollen und müssen wir auch bereit sein, das Handeln und Tun der anderen Menschen zu beurteilen. Vornehmlich solcher, die mit, ich sag's mal, missionarischem Eifer für ihre Sache kämpfen. Warum handelt ein Mensch so, wie er handelt? Welchen Nutzen zieht er aus seinen Handlungen? Hat er hehre, ehrliche Ziele im Kopf? Oder geht es ihm nur um Macht, Einfluss und eine eitle Selbstbeweihräucherung? Und hier müssen wir Christen auch den Mut haben, Stellung zu beziehen. Lassen wir uns nicht ins Boxhorn jagen. Die vorliegende Bibelstelle verbietet in keiner Weise das Beurteilen der Handlungen unserer Mitmenschen. Im Gegenteil. Wir werden vom Herrn Jesus ja gerade dazu aufgefordert. Und hier wollen wir auch in aller Klarheit und gebotenen Schärfe reden und sprechen. Wer uns hier bange machen möchte, verfolgt nicht selten eigene Interessen. Nur totalitäre Systeme verbieten es, die Dinge zu hinterfragen. Nur diktatorische Gesellschaften ziehen bewusste Grenzen, die nicht mehr von der Meinungsfreiheit überschritten werden dürfen. Um hier nicht missverstanden zu werden, ich rede hier von rechtlich relevanten Grenzen. Wenn ich auf eine Beerdigung gehe, ziehe ich in der Regel kein Hawaii-Hemd an. Und wenn ich hier im Gottesdienst sitze, packe ich keinen Cheeseburger aus und fange an zu essen. Ja? Das sind Dinge, die gehören sich meines Erachtens einfach nicht. Hier geht es aber nicht um Recht und Gesetz, um eine Sache, wo ich für verurteilt werden kann. Ja, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Auch wenn wir heutzutage mehrheitlich keine Bauern mehr sind, so verstehen wir mit Sicherheit diese Verse genau richtig. Jeden ist klar, dass ein Tomatenstrauch keine Bananen hervorbringen wird. Und am Erdbeerbusch wachsen keine Gurken. Noch nicht, wer weiß. Also momentan wachsen da keine. So einfach ist das. Und hier geht es nicht nur um diese einfache Tatsache, sondern hier geht es auch um eine Wertigkeit der Gewächse. Niemand von uns will wahrscheinlich einen Kaktus verzehren. Und niemand will auch einen Knollenblätterpilz zum Mittagessen bekommen. Wenn ich also Speisepilze anbaue, so schaue ich natürlich genau, ob die Früchte am Ende auch zum Beispiel Champignons darstellen oder ob etwas schiefgelaufen ist. Ich muss also genau die Frucht betrachten, sie beurteilen. Ja, wie beim Pilzesuchen, wenn ich in den Wald gehe. Da sammle ich ja auch nicht alles, was aussieht wie ein Pilz, und dann esse ich mal. Hoffentlich. Und auch in einen Apfel beiße ich wahrscheinlich nicht sofort rein. Zunächst schaue ich, ob der Apfel faul ist, oder ob mir vielleicht ein Wurm entgegenlächelt. Und all dies war nicht nur den Zuhörern Jesu klar, sondern ist auch heutigen Zuhörern, Lesern, denke ich, ganz einfach zu vermitteln. Und genau so sollen wir mit unseren Mitmenschen verfahren. Wenn jemand kommt und sagt, dass er ein Christ sei, dann gelten für ihn natürlich bestimmte Maßstäbe. Wenn ich nun mitbekomme, dass er lügt, betrügt, sich jeden Abend betrinkt und sein Geld mit Prostituierten durchbringt, dann sollte ich sein Christsein in Frage stellen dürfen. Ja? Besonders dann, wenn er sozusagen noch mit missionarischem Eifer scheinbar als Streiter Gottes unterwegs ist. Ich sage hier bewusst in Frage stellen. Denn letztendlich kennt nur Gott das Herz eines Menschen ganz. Aber in Analogie zu dem Beispiel Jesu ist doch ganz klar, ein guter Baum kann nicht ständig faule Früchte bringen. Das gibt es nicht. Niemals. Niemals. Und hier sollten wir nicht alles schönreden und unter den Teppich kehren mit den Worten, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das hat der Herr Jesus hier ja überhaupt nicht gemeint. Aber genau das passiert in unseren Tagen immer öfter. Wir sollen andere und ihren Lebensstil nicht mehr beurteilen. Das wäre unchristlich. Welch ein fataler Fehler. Welch ein fundamentales Missverständnis der Heiligen Schrift. Und deshalb kommt es leider heutzutage immer mehr dazu, dass auch in Gemeinden keine Grenzen mehr bestehen. Selbst das Wissen, allein das Wissen um die biblischen Grenzen verschwindet immer mehr. Da lebt man ohne Trauschein zusammen, hat vielleicht auch Kinder. Und man merkt vielleicht noch nicht einmal, dass Gottes Planung eine ganz andere ist. Das hat einem ja auch niemand gesagt. Denn keiner will ja über den anderen richten. Jesus hat das ja verboten. Und man hält sich am Ende sogar für besonders christlich, wenn man alles toleriert und alles akzeptiert. Oder auch hier im Rheinland, wunderbares Beispiel. Bei Festivitäten, nehmen wir den Karneval, da wird geschwiegen. Dabei gibt es doch kaum ein unchristlicheres Fest. Ja, da können auch die bunten Kostüme und die Bonbons für die Kinder nichts dran ändern. Ja, im Endeffekt ist Karneval das Fest, was dem natürlichen Menschen ganz, ganz weit entgegenkommt. Einmal im Jahr sündigen. Einmal im Jahr tun und lassen können, was man will. Darauf läuft es hinaus. Ja, und was hat das mit der Bibel zu tun? Was hat das mit Gott zu tun? Nichts. Überhaupt nichts. Und trotzdem scheuen wir uns oftmals, Positionen zu beziehen. Denn Wir wollen ja nicht richten. Liebe Gemeinde, das ist feige, das ist unchristlich. So hart muss man es formulieren. Für manch einen wahrscheinlich zu hart. Für einen jedoch nicht, für unseren Herrn Jesus. Denn er warnt uns hier aufs Eindringlichste. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und hier an der Stelle gibt es keine Grautöne mehr. Hier ist Schluss mit lustig. Hier wird deutlich, dass es um weit, weit, weit mehr geht, als um eine vermeintliche politische Korrektheit. Hier geht es um das ewige Leben. Ist das eigentlich jedem von uns klar? Das heißt, mit einem Falschverstandenen richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, tragen wir mit dazu bei, dass Menschen nicht das ewige Leben haben werden. Wir haben hier eine gewaltige Verantwortung vor Gott. So, jetzt sind wir natürlich an einem Punkt, der wiederum auch durchaus interessant ist, all dieweil jetzt vielleicht der eine oder andere reformatorisch, calvinistisch darauf verweist, oder so kannst du das nicht formulieren. Nur Gott allein rührt die Menschenherzen an. Ja, das stimmt. Das stimmt definitiv. Das ist aber nicht unsere Sorge. Das sollte auch nicht unsere Sorge sein. Wenn der Herr Jesus uns eindeutig an der Stelle warnt, dann sollten wir diese Warnung annehmen und uns auch danach richten. Wir müssen anerkennen, dass es Menschen geben wird, die scheinbar, und daran, also die Bibelstelle zweifelt da nicht daran, oder gibt uns zumindest keinen Anhaltspunkt dafür. Wir müssen anerkennen, dass es Menschen geben wird, die scheinbar fest daran glaubten, dass sie errettet seien. Und die dennoch am Ende vor der verschlossenen Himmelstür stehen werden. Und auch Wunder, Weissagungen und Dämonenaustreibung sind keine Garantie für die Echtheit eines Christen. Der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Und er gibt den Seinigen große Macht. Was ist denn aber das Kennzeichen eines Christen? Woran können wir die faulen Früchte erkennen? Nun, die Bibel ist ganz praktisch. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal, wir haben das mit meiner Frau auch schon erlebt in Gemeinden, da wurde immer gefordert, die Predigt soll ganz praktisch sein. Ja, man geht raus und hat was so ein für die nächste Woche. Nun, die Bibel ist ganz praktisch. Der Jesus sagt hier, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Praktischer geht es zunächst mal gar nicht mehr. Es geht hier einfach um die Auswirkungen des Glaubens im Leben eines Menschen. Ich kann also, andersrum formuliert, nicht fortlaufend gegen Gottes Gebote verstoßen und meinen, noch mit Gott unterwegs zu sein. Wie in einem Staatswesen bestimmte Gesetze existieren, nach denen ich mich zu richten habe, so gibt es auch in der Bibel Leitplanken, oder die Bibel gibt uns Leitplanken an die Hand, an denen wir uns orientieren sollen. Und deshalb, auch das ist etwas, was der eine oder andere vielleicht schon selbst erlebt hat oder gehört hat, und deshalb möchte ich auch an dieser Stelle so deutlich sein. Und deshalb ist es auch absurd, wenn manche es nicht ertragen können, wenn auch jene Stellen im Neuen Testament gepredigt werden, die uns Handlungsanweisungen für unser tägliches Leben geben. Und auch hier, wir sehen, man kann die Bibel immer auch missbrauchen. Auch hier sei natürlich gesagt, dass es natürlich nicht unser Tun ist, welches uns zu Gott in den Himmel bringt. Wir müssen da scharf differenzieren. Sondern die Nachfolge Jesu, beziehungsweise ganz am Anfang, das Anrühren unseres steinernen Herzens durch Gott, uns dann dazu veranlasst, beziehungsweise den Wunsch in uns überhaupt erstmal aufkommen lässt, nach Gottes Ordnungen zu leben. Und hier ist es natürlich so, wir werden mit Sicherheit immer wieder straucheln. Und auch hier ist es wichtig, glaube ich, dass auch gerade ältere Gemeindemitglieder den Jüngeren immer wieder Mut machen. Weil man glaubt ja vielleicht, wenn man jung im Glauben unterwegs ist, dass man, oder man zweifelt vielleicht sogar an sich selbst, weil man denkt, jetzt bin ich schon wieder gefallen, jetzt habe ich schon wieder was gemacht, was ich eigentlich nicht wollte. Der alte Mensch kommt immer wieder durch und vielleicht erwecken die älteren Geschwister in der Gemeinde so ein Bild der Vollkommenheit. Ich behaupte mal, dem ist wahrscheinlich nicht so, aber vielleicht erweckt es diesen Eindruck. Und deshalb ist es wichtig, dass auch ältere Geschwister den Jüngeren auch sagen, ich kenne das Gefühl, auch ich bin gestrauchelt, auch ich bin gefallen. Es geht nicht ums Fallen. Wie in Bunyans Pilgerreise, ja, wird es so sein, dass die, die zum Herrn gehören, sich immer und immer wieder auf den Weg machen, Gott um Vergebung bitten und, was wichtig ist, das Himmelreich nie aus den Augen verlieren. Und jene sind es nämlich dann auch, die Herr, Herr sagen und auch wirklich den Willen des Vaters tun, beziehungsweise den festen Wunsch im Herzen tragen, diesem Ziel immer näher zu kommen. Und jene sind es auch, die dann einstmals mit Jesus im Paradies sein werden. Denken wir auch jahreszeitlich jetzt kurz nach Ostern an die Geschichte Lukas 23, die Kreuzigung. Drei Leute sind dort, der Jesus und zwei andere. Und der eine sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft, in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Mensch erkennt den Herrn Jesus als Herrn an und er tut das von ganzem Herzen. Und der Herr Jesus sieht in das Herz und spricht dann diese Worte. Ja? Er wird nicht abgewiesen. Das ist ja die frohe Botschaft, dass keiner abgewiesen wird, der wirklich ehrlichen Herzens zum Herrn Jesus tritt. Und deshalb, liebe Geschwister, ist es auch wichtig, dass wir in unseren Gemeinden das Wort Gottes offen und klar verkünden, damit die Menschen wissen, was Gott eigentlich von ihnen erwartet. Haben wir da auch den Mut, das Gesetz zu verkünden? Denn erst durch das Gesetz wird der Mensch begreifen, dass er vor Gott, so wie er lebt, gar nicht bestehen kann. Lesen wir aus der Bibel vor. Ja? Es geht da nicht um irgendwelches Primborium drumherum. Ja, also brauchen hier keine Tänze auf der Bühne vollführen und eine ganze Band auf die Bühne stellen und. Lesen wir aus der Bibel vor. Machen wir unsere Kinder schon früh damit vertraut. Und sind wir auch bereit, klare Grenzen in Liebe zu ziehen und schweigen wir nicht zu allen Dingen, die um uns herum passieren. Es steht viel mehr auf dem Spiel als unser gesellschaftliches Ansehen. Es steht nämlich nicht weniger auf dem Spiel als das ewige Leben unserer Mitmenschen. Vergessen wir das nie. Wir kommen zum Schluss. Wir wollen heute Morgen, auch heute Morgen wieder die Frage stellen, wo stehst du? Weißt du, wo du einmal enden wirst? Ich habe die Woche ein Gespräch geführt, eine Person, die ich sehr gut kenne, eine Frau, deren Mann unheilbar krebskrank ist. Und die Prognose des Arztes ist sozusagen schon überschritten. Das heißt, eigentlich könnte der Mensch auch schon tot sein, er lebt aber noch. Und dann habe ich erwähnt, nachdem ich da eine ganze Zeit gesprochen hatte, sagte ich so, mit Gott hast du aber gar nichts am Hut, oder? An Gott glaubst du gar nicht. Nein, wir glauben nicht an Gott. Wir machen alles selbst, also wir glauben da nur an uns selbst. Ich konnte dann nicht mehr sagen, als wir beten trotzdem für euch. Aber was muss das für eine schreckliche Vorstellung sein? Ja, wir glauben an uns selbst. Tja, wo stehst du? Weißt du, wo du einmal enden wirst? Bei Gott im Himmel? Oder bei Satan in der völligen Gottesferne? Oder nennst auch du den Herrn Jesus Herr, tust aber nicht, was der Vater im Himmel von dir fordert? Nun, dann sei froh heute Morgen. Sei froh heute Morgen, dass du seine Stimme aufgeschrieben in der Bibel hören kannst. Du hörst sie heute Morgen. Noch ist Gnadenzeit. Noch kannst du zu Gott umkehren und Buße tun. Noch kannst auch du bekennen, ja Herr, ich habe dich zwar immer als Herr angerufen, aber ich habe in meinem Leben bisher nicht getan, was du von mir wolltest. Vergib mir meine Schuld. Offenbare mir mein Herz, wie ich es wirklich meine. Und schenke dann, wie du es versprochen hast, nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen. Amen.